Vor einiger Zeit kam jemand zu mir und sagte sinngemäß: Du predigst sehr klar einen guten Gott, einen Christus, der uns Menschen wirklich liebt. Das tut gut. Aber du musst ein bisschen aufpassen. Nämlich, dass du nicht die sogenannte billige Gnade predigst. Nach dem Motto: Gott hat uns alle lieb und deshalb können wir nun leben, wie wir wollen. Der Glaube hat doch auch Konsequenzen, oder? Hinterher dachte ich, eine Sache daran stimmt. Man kann mit seinem Glauben relativ fix zu beiden Seiten vom Pferd fallen. Es ist so einfach, einen Katalog von Verhaltensweisen, Forderungen, was man tun und was man lassen soll, zusammenzufassen und das dann Christsein zu nennen, diesen Katalog. Aber es ist falsch. Menschen, die sich nach Eindeutigkeit sehnen, es gern schwarz-weiß getrennt hatten und gesagt bekommen wollen, was richtig und falsch ist, die stehen in der Gefahr, aus lebendigem Glauben Gesetze zu machen. Und Menschen, die Unverbindlichkeit lieben, sich so gerne nicht festlegen wollen, vielleicht nach dem Lustprinzip leben, die stehen in Gefahr, im Blick auf den Glauben die frohe Botschaft von Jesus Christus gewissermaßen billig zu verramschen. Als wäre es ein nettes nice to have, eine Option im Leben. Gott ermutigt mich, aber er redet mir nicht rein. Diese zwei Missverständnisse des Glaubens, so aktuell sie sind, die gab es schon immer. Sie passieren, wenn man zweierlei nicht beieinander behält. Ja, Gott ist die Liebe in Person. Und wenn wir an ihn denken, ist es gut und ganz wichtig, dass wir uns ihn als jemand voller Liebe vorstellen. Und genauso gilt, wer sich für ihn öffnet, der öffnet sich auch für einen Herrn. Heißt, der muss sich fragen: Will ich mich nach ihm richten? Darf Jesus Christus wirklich mein Herr sein und mein Leben bestimmen? Beides stimmt. Beides gehört dazu, zu Gott, seine Liebe als Wesenszug. Der kann gar nicht anders als lieben. Und gleichzeitig auch ist Gott Gott und heilig und Herr. Sein Wille ist ja einerseits bei jedem verschieden, je nach Begabung und Auftrag und Persönlichkeit. Ich glaube, je nachdem, da gibt es unterschiedliche Glaubensthemen. Und in den Schriften der Bibel finden wir aber auch so manche Anweisungen, die sich auf die Gepflogenheiten damals beziehen. Also mit denen wir heute nicht so können und uns überlegen müssen, wie bezieht sich das auf uns? Und andererseits gibt es aber durchaus Leitlinien, die nicht zeitgebunden sind, sondern den heilvollen, guten und ewigen Willen Gottes beschreiben. Um es praktisch zu machen, ich denke hier zum Beispiel an die 10 Gebote. Die machen doch total Sinn für ein gelingendes Leben. Oder an die Konkretisierung in der Bergpredigt. Das ist sehr praxisnah. Wer sich für Christus geöffnet hat und nun mit ihm lebt, der ist definitiv aufgefordert, sein Leben neu zu ordnen. Einige Beispiele. Der Umgang mit dem anderen, dem Mitmenschen, der soll nun von echter Liebe und Respekt geprägt sein. Auch wenn mal eine Auseinandersetzung nötig ist, geht es darum, ehrlich, aber respektvoll und akzeptieren zu bleiben. Jeden Menschen, den wir vor uns haben, auch wenn wir ihn vielleicht nicht besonders mögen, ist ein geliebtes Kind Gottes. Wenn mir jemand etwas angetan hat oder mich beleidigt hat, dann bin ich als Christ dazu aufgefordert, zu vergeben. Und zwar von ganzem Herzen soll ich darum ringen, danach streben, dass es mir gelingt. Mit Gott zusammen, der soll uns da prägen. Lüge oder Betrug hat in meinem Leben keinen Platz mehr. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sind angesagt. Geldgier und Geiz, an ganz vielen Stellen im Neuen Testament genannt, definitiv als Sünde, als vorbei an Gottes guten Vorstellungen für unser Leben. Denn dann wird ja Geld vielleicht zum obersten Gott. Christen sind demgemäß in vielen finanziellen Dingen großzügig. Sie vertrauen Gott unabhängig davon, wie viel einer hat. Partnerschaft, Ehe und Liebe, auch Umgang mit Sexualität soll sich verändern. Warum? Soll nicht geprägt sein von Macht und Egoismus, sondern vielmehr von Respekt und Treue und dauerhafter, ganzheitlicher Beziehung. Und so weiter und so weiter. Christsein macht einen Unterschied im Leben. Es verändert das Leben, ganz klar. Jesus ruft seine Leute in die Nachfolge, heißt das da in der Bibel. Wir sollen ihm hinterher, mit ihm durchs Leben gehen. Und wir sind dann in gewisser Weise wie seine Jünger und sollen nach seinem Willen fragen. Jesus, wie siehst du dies oder jenes? Ich will mit dir zusammen Entscheidungen im Leben treffen. Aber werden wir dann nicht wieder gesetzlich? Folgt daraus nicht wieder ein Katalog, wie man das alles richtig macht, von dem, was ein Christ tun darf oder nicht tun darf oder soll? War nicht das, was ich gerade aufgezählt habe, in gewisser Weise auch ein Katalog? Und hat nicht gerade diese Art von Religion viele Menschen kaputt gemacht, weil sie ihr Christsein eigentlich immer mit einem schlechten Gewissen verbunden haben? Solche Gesetzlichkeit fixiert nicht auf Christus, sondern auf die Forderungen selbst. Und deshalb entmutigt sie. Das Schlimme daran ist auch, dass man tiefe Gefühle wie Wut, Verletzung, Sehnsüchte anscheinend vergessen muss vielleicht oder verstecken, wenn man in sich so trägt, ich darf das als Christ nicht, ich darf nicht wütend sein, ich muss immer lieb sein und milde oder so. So gelingt es nach außen dann vielleicht, ein guter Christ zu sein. In Wirklichkeit aber schlummern im Inneren da ganz andere Dinge. Gesetzliches Christsein ist ein Widerspruch in sich selbst. Das hat nämlich nichts mehr mit Evangelium, mit Befreiung zu tun, mit guter Nachricht von Gott, sondern nur noch mit dem, was zu befolgen ist. Genau an diesem Punkt hatte Jesus die massivsten Auseinandersetzungen mit den Gläubigen der damaligen Zeit. Mit seinen schärfsten Gegnern, die Pharisäer, die waren aus einem ganz ernsthaften Glauben heraus unheimlich gesetzlich. Es hatte mit ganz viel Zwang zu tun. Und dagegen hat er gesetzt, zur Freiheit hat er uns berufen, Leute. Aber es geht dann nicht nur darum, einfach ein liberalerer Christ zu sein. Liberal kommt ja von Freiheit. Die Dinge lockerer insgesamt, einfach zu sehen, toleranter, alles nicht so wichtig, laissez-faire vielleicht. Nein, es gibt nämlich nicht nur die Gesetzlichkeit und den Fundamentalismus auf der einen Seite und ein liberales, aufgeklärtes, aber vielleicht auch ein bisschen distanziertes, abgeklärtes Christentum auf der anderen Seite. Sondern dazwischen gibt es noch einen anderen Weg und ich glaube, zu genau diesem Weg sind wir berufen. Der Schlüssel liegt weder in all den Geboten oder Maßstäben, die man sich selbst gibt oder die man aus der Bibel versteht. Und der Schlüssel liegt aber auch nicht in der Auflehnung dagegen. Nein, er liegt im Kern dessen, was Christsein, was christlicher Glaube überhaupt ist. Er liegt in der tiefen Beziehung zu Gott, zu Christus selbst. Ich werde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Glauben, das griechische Wort da in der Bibel, das ist Vertrauen. Das ist das gleiche Wort. Da gibt es keinen Unterschied. Das heißt, immer wenn da Glauben auftaucht, reden wir von einer Vertrauensbeziehung. Es geht um eine tiefe Liebe zu Gott. Ich lese aus Markus 12 die Verse 29 und 30. Ein Schriftgelehrter, also einer, der das besonders ernst meinte und alles richtig machen wollte. Der fragte Jesus, welches ist das höchste und wichtigste von allen Geboten des Gesetzes? Jesus sagte, das wichtigste Gebot ist dieses. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Zitiert aus dem 5. Mose 6, Verse 4 und 5. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Darum liebt Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Also, eine Frau oder einen Mann zu lieben, das ist ja schon irgendwie ein Geheimnis, finde ich. Vor allen Dingen, wenn es nicht nur um Verliebtsein geht, sondern auch um eine langfristige, ja lebenslange Beziehung. Gott zu lieben, den wir nicht mal sehen können, das klingt für mich noch viel abstrakter. Vielleicht geht euch das auch so. Wenn nicht, dann sprecht mich drauf an. Die Frage liegt nahe, was das denn heißen kann, Gott lieben. Vielleicht hilft es uns, wenn wir einmal kurz überlegen, wie verhalte ich mich, wenn ich einen Menschen so rundherum, von ganzem Herzen und von ganzer Seele und so weiter, eben ganz doll, mit allem, was ich bin und habe, liebe. Was mache ich dann? Wie geht es dir zum Beispiel, wenn du auf einer Geschäftsreise oder Fortbildung bist und deine Frau, dein Mann, dein Freund, deine Freundin ist zu Hause, du denkst an sie oder ihn, du fragst dich, wie geht es ihr, was denkt sie jetzt gerade? Du hast vielleicht das Bedürfnis anzurufen oder zu texten den ganzen Tag. Du willst mit ihr zusammen sein oder mit ihm, du willst Zeit mit ihm verbringen. Wenn das lediglich eine Pflichterfüllung in dir ist, eine Forderung und es irgendwie mühsam und unangenehm eigentlich ist anzurufen, aber man muss das ja irgendwie machen, das gehört ja dazu, dann kommt das nicht aus der Liebe heraus, oder? Wenn der Satz, ich liebe dich, vielleicht am Telefon, eine oft wiederholte, Aber wenn du ehrlich bist, oberflächliche Floskel wird, dann wird er entwertet. Denn wer liebt, der will den anderen, der will mehr Zeit verbringen, der will Kontakt. Als meine Frau und ich zusammenkamen, da fuhr sie alle 14 Tage zu mir nach Berlin und ich alle 14 Tage zu ihr nach Dillenburg. Das waren jedes Mal 5 Stunden Fahrt und ich kenne andere, die fahren noch viel weiter oder fliegen. Auch wenn es mal stressig wird, was tut man nicht alles für die Liebe? Und auch wenn man schon viele Jahre zusammen ist und die Liebe vielleicht nicht mehr total vom Verliebtsein geprägt ist, sondern etwas ruhiger, dafür aber auch stabiler geworden ist, dennoch will man doch zusammen sein, wenn man sich liebt, oder? Anderes Beispiel, muss ja nicht immer nur Partnerschaft sein. Wenn einem erwachsenen Kind, wenn ihr eins habt, in, sagen wir mal, Bremen, das Auto verreckt und stehen bleibt, dann würdet ihr Väter doch hinfahren, wenn ihr könnt. Helfen, oder? Wahrscheinlich nicht nur aus väterlichem Pflichtgefühl. Das mag es auch geben, aber vielleicht auch aus echter und ehrlicher Liebe zu eurem Kind. Liebe wird aktiv. Liebe macht sich auf den Weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Liebe will dem anderen helfen, unterstützen. Liebe hat etwas mit Hingabe zu tun. Was denkt ihr denn, wie das gemeint ist, wenn hier steht, Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all eurer Kraft. Eins wird ja auf jeden Fall deutlich, finde ich. Hier geht es um einen ganzheitlichen Ansatz der Gottesbeziehung. Ich weiß, ganzheitlich klingt manchmal so ein bisschen prosaisch, aber das ist es doch hier. Mit allem, was wir sind, mit unserem ganzen Menschsein meinetwegen. Ich meine damit, mit allem, was so in uns drin ist, all auch den unterschiedlichen Sachen, unsere Gefühle, unseren Verstand, unserem Willen, unserem Handeln, damit sollen wir Gott lieben. Alle diese Dimensionen unseres Menschseins sollen zu unserer Liebe dazugehören und wir sollen keine ausblenden. Und damit sollen wir Gottes Nähe suchen, so wie ja auch er unsere Nähe sucht. Da ist nicht nur der Verstand, sondern auch das Gefühl. Da ist aber nicht nur Emotionalität im Glauben, sondern auch das Wollen und Entscheiden. Versteht ihr, was ich meine? Ich freue mich auf die nächsten Wochen, denn da werden wir als Gemeinde eine Predigtreihe haben und diese verschiedenen Aspekte des Lebens und des Glaubens mal näher betrachten. Nächste Woche geht's los mit dem Thema befreit denken. Wichtige Sache im Glauben. Danach kommt befreit fühlen. Auch gut. Und so weiter. Es kommt noch einiges mehr und ich glaube, das wird eine ganz spannende Sache, denn das sind ja Dinge, die gehören zu unserem Leben dazu. Ah, dann sollen sie doch auch zum Glauben dazuhören. Herzliche Einladung, also vorbeizuschauen. Aber jetzt nochmal zurück zu unserem Bibelvers. Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, mit aller Kraft. Vielleicht ist es euch aufgefallen, die Eingangsfrage nach Liberalismus oder Gesetzesglauben, die erübrigt sich. Die erübrigt sich für den, der Jesus von ganzem Herzen liebt. Denn er ist bereit, ihn als den Herrn anzuerkennen. Und zwar nicht, weil er muss, sondern weil er will. Dafür diese Beispiele von all dem, was man aus Liebe so tut. Nicht, weil er will, muss, sondern weil er will. Nicht aus Angst, nicht aus Zwang, sondern als Folge eines tiefen Vertrauens. Ich glaube dir, dass du gut bist. Er weiß, Jesus liebt mich dermaßen tief, wie mich noch nie jemand überhaupt geliebt hat. Ich vertraue ihm. Was er mit mir vorhat, das ist gut. Das glaube ich. Deshalb will ich das. Ich will ihn nun auch den Herrn sein lassen in verschiedensten Bereichen meines Lebens. An Christus glauben heißt Christus vertrauen. Vertraust du ihm? Nach allem, was da so in der Bibel steht, glaube ich, Gott ruft uns Menschen gestern und heute und auch in der Zukunft. Immerwährend ruft er uns zu, vertrau mir, vertrau mir. Das macht er auch heute noch, heute hier, vielleicht in diesem Gottesdienst. Und er ruft dich und mich tiefer in die Nachfolge, mit ihm unterwegs zu sein. Vielleicht sogar ruft er dich heute tiefer, als du bisher für möglich gehalten hast oder als es dir bekannt ist. Tiefer in eine Beziehung mit ihm. Vielleicht fragt er dich, bist du dazu bereit, mich zu lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deinen Verstandeskräften, mit aller Kraft, zu der du eben fähig bist? Mehr nicht. Wir können nicht, was wir nicht können, das weiß der doch. Wer das in seinem Herzen hört oder in seinem Verstand, der muss sich natürlich fragen, will ich das überhaupt? Bin ich dazu bereit? Es hat ja auch was mit Loslassen zu tun. Und wenn ja, dann geht es darum, dem Ausdruck zu verleihen, das festzumachen mit Jesus. Am besten geht das, glaube ich, indem man sich jemanden sucht, dem man vertraut, der auch Christ ist, und gemeinsam betet. Sag du, ich möchte mal gemeinsam mit dir was zu Jesus bringen, denn da, wo zwei oder drei zusammen sind in seinem Namen, da ist er mitten unter uns, hat er zugesagt. Manche knien sogar als Ausdruck dessen, wie sie das meinen. Und dann sagen sie Jesus, du, ich liebe dich. Ich gebe dir mein Leben hin. Ich will dich lieben, so gut ich das vermag. Mit allem, was ich bin, mit meinem ganzen Leben, mit allem, was mich ausmacht. Mein Bestes will ich dir geben. Denn ich vertraue dir. Ich glaube dir. Ich weiß mich so sehr von dir geliebt. Und ich liebe dich auch so sehr. Vielleicht klingt so ein Gebet für euch zu krass, zu absolut, zu verbindlich. Da kann ja sonst was rauskommen. Liebe ist krass. Liebe ist immer freiwillig, nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Das ist der Weg der Liebe. Und Liebe ist ein Wagnis. Und wie? Das kennen wir vielleicht auch von zwischenmenschlichen Beziehungen. Vielleicht wählt Gott genau deshalb Liebe als das Beziehungsverhältnis, in dem wir zu ihm stehen sollen und in dem er zu uns steht. Nicht gesetzliche Forderungen, nein. Und auch nicht billige Gnade, Glauben ohne Konsequenzen. Liebe, was völlig anderes. Liebe ist die gelingendste und machtfreiste Beziehung, die es gibt. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Wenn euch's beruhigt, so hat Gott euch zuerst geliebt. Amen.